Wenn wir bei uns in Süddeutschland im Wald spazieren gehen, müssen wir in der Regel keine Angst haben, wilden Tieren zu begegnen, die uns gefährlich werden können. Große Ausnahme, der Hornisgrindewolf, der immer wieder die Nähe von Spaziergängern sucht, vermutlich weil ihn ein paar weniger intelligente Zeitgenossen angelockt und gefüttert haben. Aber jetzt drehen wir die Uhr mal ein bisschen zurück, so um etwa 125.000 Jahre. Damals gab es andere Tiere, die einem im Wald begegnen konnten, und die Waldspaziergänge der Neandertaler, die damals lebten, hatten einen bestimmten Zweck: die Jagd. Insbesondere die Jagd auf das größte Landsäugetier, das es damals in Europa gab, Paleoloxodon antiquus, den europäischen Waldelefanten, der übrigens viel größer war als die Elefanten, die wir heute kennen. Ein internationales Forschungsteam hat es jetzt geschafft, die Lebensgeschichte von 4 Waldelefanten zu rekonstruieren, und zwar durch die Analyse ihrer Zähne. An den Untersuchungen beteiligt war auch Professor Wolfgang Müller von der Uni Frankfurt am Main. Da leitet er das Institut für Geowissenschaften. Hallo, Herr Müller.
Guten Tag, hallo.
Sie haben die Zähne von europäischen Waldelefanten untersucht. Woher stammen die? Wo wurden die gefunden?
In Sachsen-Anhalt, in einem Fundplatz, der heißt Neumark. Das ist ein ehemaliger Braunkohletagbau, der heute leider unter einem See liegt, aber in den letzten Jahrzehnten ausgegraben wurde, bevor er eben geflutet wurde. Und dieser Braunkohletagbau hat Reste von vielen, vielen Lebewesen ergeben, aber eben auch bis zu 75 große Waldelefanten-Skelette. Und das ist einzigartig in Europa.
Was für Zähne waren das? Die Stoßzähne oder richtige Zähne?
Das war das ganze Skelett dieser Waldelefanten. Wir untersuchen die Backenzähne, und das hat einen ganz simplen Grund. Die Stoßzähne bestehen aus hauptsächlich Zahnbein, und es ist ein Gewebe, das sich nicht so gut erhält im Boden chemisch. Und die Backenzähne, also die sind dafür da, damit das Pflanzenmaterial gemahlen wird. Und deswegen sind die härter und die enthalten Zahnschmelz. Das ist auch bei uns in den Zähnen. Das ist das, was wir jeden Tag mit der Zahnbürste bürsten. Und die Backenzähne der Elefanten, die sind noch viel, viel komplizierter. Die haben so ganz ein großes, tolles Muster eben von Zahndentin, Zahnbein und daneben Zahnschmelz. Und diese Zähne wachsen auch sukzessive, also von der Kaufläche nach unten, wenn man so möchte, zur Wurzel, und enthalten ungefähr so einen Lebenszeitraum von 10 bis 12 Jahren.
Was haben Sie denn mit den Zähnen gemacht?
Die Backenzähne sind riesig, die passen also so in einen kleinen Koffer rein, mit dem man zum Flughafen geht. Die muss man aber zuerst mal durchschneiden, damit man eben den Zahnschmelz freilegt und eben diese Zeitreihe eben quasi freilegt. Und dann haben wir eine Scheibe rausgeschnitten aus diesen Zähnen. Und glücklicherweise gibt es eben so viele, dass man das machen kann. Normalerweise, wenn es sehr wenige Zähne gibt, dann haben die ganzen Museumskuratoren immer gesagt, nein, aber das kannst du nicht machen, weil das zerstört ja das Material. Eben in Neumark gibt es so viele, dass man das machen kann. Und wir schneiden eben aus dieser Scheibe Zahn dann eine so 15 cm lange mal 2,5 cm breite Schicht raus. Und die analysieren wir dann mit unserem Spektrometer und speziell mit einem Laser. Und dieser Laser geht eben dieser Zeitreihe, also eben wie der Zahnschmelz sich bildet, wie der sich mineralisiert, der quasi bildet es nach, und wir analysieren also früh gebildete Zahnschmelz zu spät gebildeten Zahnschmelz, und das ist ungefähr so 10 oder so Jahre Lebensgeschichte dieser Tiere. Das wissen wir unter anderem auch, weil wir haben in einer früheren Studie Mammuts analysiert, die auch wirklich dort die Histologie, sagt man, also die Gewebeuntersuchung gemacht. Und diese Zähne haben tägliche Anwachsringe, die kann man zählen.
Das ist wie bei Bäumen, ne?
Absolut. Das ist wie bei Bäumen. Auch unsere Zähne, unsere menschlichen Zähne haben tägliche Anwachsringe.
Sie wollten ja jetzt mehr über das Geschlecht und auch über die Wanderbewegungen der Elefanten rausfinden vor rund 120.000 Jahren. Ja. Wie geht das nur mit Hilfe der Zähne?
Das ist eigentlich neu, also gerade das mit dem Geschlecht ist noch relativ neu. Viele Ihrer Hörerinnen werden vermutlich wissen von DNA-Analysen mittlerweile oder DNS-Analysen. Damit kann man die ganze molekulargenetische Geschichte quasi rekonstruieren und Verwandtschaftsbeziehungen und so weiter. Das ist die viel bessere Methode. Aber man kann auch, im Zahnschmelz gibt es ein bisschen an organischem Material. Und in diesem organischen Material kann man mit einer anderen Methode eben herausfinden, ob es ein X oder ein Y-Chromosom-Affinität gibt. Und damit kann man herausfinden, ob es ein weiblicher oder Y-männlicher Elefant ist, den wir da analysiert haben. Und es zeigt sich, das ist total wichtig für die Lebensgeschichte, dass 3 dieser 4 Waldelefanten, die wir untersucht haben, männlich sind. Also noch größer und vermutlich eben aber eben solitär lebend in Analogie zu den modernen Elefanten.
Und wie haben Sie das mit den Wanderbewegungen rausgekriegt?
Wir analysieren unterschiedliche chemische Signale. Und mit Strontium zum Beispiel bekommen wir über die sogenannte Isotopenzusammensetzung bekommen wir ein Abbild des Bodens, auf dem das Futter gewachsen ist, von dem sich der Elefant ernährt hat. Unterschiedliche Gesteine in der Umgebung haben ein unterschiedliches Strontium-Isotopensignal, wie wir das nennen. Das ist deswegen, weil die Gesteine unterschiedlich sind, die haben unterschiedliche Alter. Und das ist die natürliche Radioaktivität. Durch den Zerfall von Rubidium kommt ein bisschen mehr von einem Strontium-87-Isotop in diesen Zahnschmelz. Und dementsprechend unterscheiden sich zum Beispiel Kalke von Graniten oder Basalten. Oder also so wichtige, große Gesteinsgruppen kann man sehr gut geochemisch, isotopengeochemisch unterscheiden. Das heißt, wir können rekonstruieren, auf welchem Boden haben diese Elefanten sich bewegt und wo ist ihr Futter hergekommen.
Das heißt, durch die Ernährung hatte sozusagen der Elefant so ein eingebautes Navi für Sie dann, ja, dass Sie sagen konnten, im Nachhinein, der war da
schön.
Und da.
Fällt mir, genau, ist ein eingebautes Navi. Ja, genau. Wir müssen nur versuchen, lesen zu können. Und es zeigt sich eben, zwei dieser Elefanten haben ein Strontium-Isotopensignal, das überhaupt nicht nach Neumark passt. Das ist so anders, dass es wirklich von viel weiter weg kommen muss, nämlich bis zu mehrere hundert Kilometer weit weg. Und die müssen wohl erst dann ganz zum Schluss in die Umgebung von Neumark gewandert sein. Wir Elefanten machen immer, die haben große Wanderbewegungen und vermutlich werden es die beiden auch gemacht haben.
Kann man denn eigentlich auch was dazu sagen, wie die Neandertaler diese Elefanten damals erlegt haben und wozu?
Also wozu ist wohl ziemlich klar, das war für Nahrungsmittel, nur ist das natürlich sehr, sehr viel. Sie sind bis zu dreimal größer als moderne Savannenelefanten.
Will ich im Wald nicht begegnen, wenn ich ehrlich bin.
Den will ich auch nicht erleben. Es ist fast unvorstellbar, dass die eben von Neandertalern mit der eben einfacheren Methodik erlegt worden sind. Wie das genau passiert ist, ich weiß es nicht, aber es wird irgendeine Kombination von größerer Gruppe treibt einen einzelnen männlichen Elefanten in irgendeine Umgebung, aus der er vielleicht nicht mehr rauskommt.
Sagt Professor Wolfgang Müller von der Universität Frankfurt am Main. Er hat die Zähne von historischen Waldelefanten untersucht und kann jetzt feststellen, wo die sich früher aufgehalten haben. Herzlichen Dank, Herr Müller.
Vielen herzlichen Dank.